Radio. Hallo. Sehr schöne Sendung, immer wieder gern gehört. Hau mal rein!
Einen schönen guten Tag, hier ist euer Nolti mit der neuesten Ausgabe vom Jurus Punkrock Radio und ich habe mir heute wieder mal einen Gast eingeladen. Es kommt bei euch ja auch immer gut an und insofern sind Gäste eine feine Sache. Heute der Daniel von Eastside Records, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, sag mal, nun hat es ja also endlich mal geklappt. Wir hatten es schon länger irgendwie mal in der Pipeline, hat nie so richtig hinhauen wollen, aber nun sitzt du live und in Farbe hier vor mir und wirst uns ein bisschen was über dein bzw. ja euer Label Eastside Records erzählen in Verbindung mit der entsprechenden Musik dazu. Und da hörten wir ja schon die Trashcan Darlings, euer Zugpferd aus den 2000er Jahren.
Genau, also das war eine Band, die hat uns nun maßgeblich geprägt. Also viele kennen uns durch diese Band. Das war halt, so bist du auch auf uns aufmerksam geworden. Du hattest uns damals angeschrieben, ob du eine Promo haben kannst und dann bin ich dann einfach mal in deiner Sendung damals noch im offenen Kanal vorbeigekommen, hab dir die Singles in die Hand gedrückt und dann
auch.
Ich
kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wie das gewesen ist, ja.
Und dann waren wir auch live auf Sendung, ich war mit meiner Frau da, dann hat er hier, dann sag doch einfach mal ganz kurz Hallo zu den Hörern. Ja, war sehr witzig damals. Und
muss
dann,
irgendwie Anfang der 2000er
das
gewesen
muss,
sein.
Ja, also um die Zeit muss das gewesen sein, genau. Und da kam auch dann die erste 10-Inch von den Darlings raus. Und seitdem hat die Band uns halt ständig begleitet. Also es war halt alles, was irgendwie von denen rausgekommen ist, kam fast alles über Eastside Records. Also die Alben, die Singles. Also es gab dann noch, also davor natürlich in Norwegen zwei Singles, dann noch eine Split-Single mit Silver. Aber im Großen und Ganzen sind eigentlich die Trashcan Darlings dann
die Hausband.
Die Hausband gewesen, genau. Und da haben wir uns halt auch immer Sachen einfallen lassen. Also wir hatten ja halt das Format mit der 10-Inch, dann haben wir eine Single-Picture-LP mit denen gemacht. Also wir hatten halt versucht, dann immer so ein bisschen was anderes zu machen.
Dazu kommen wir später noch. Du sprichst ja schon von wir. Nun muss man dazu sagen, dass du zum Zeitpunkt unseres ersten Kontakts ja um 20 gewesen bist irgendwie oder so, ja noch unter 20.
Noch jünger, ja.
Eigentlich ein Anhängsel deines Vaters, wie das Kinder ja so im Allgemeinen drauf haben. Aber in dem Fall eben dein Vater ein musikbegeisterter Mensch einfach gewesen ist, der sich irgendwann gedacht hat, ich baue mal ein Label auf. Und der hat sich seinen Sohn ins Boot geholt. Und infolgedessen seid ihr von Anfang an eigentlich mehr oder weniger das Dreamteam.
Sehr schön formuliert.
Schöne Grüße an Arnim an der Stelle übrigens. Ja, erzähl, wie kam es zur Gründung des Labels? Warum hast du dich als Kind knechten lassen, dort mitzumachen?
Also zur Gründung kam es eigentlich, dass es nach der Wende, also dazu muss man sagen, mein Vater ist im Osten aufgewachsen und hat dort die Punkszene auch so ein bisschen verfolgt. Also es war alles ein bisschen anders und dann nach der Wende wurden halt die Verhältnisse, also jeder, der da aufgewachsen ist, weiß ja, Helmut Kohl, die ganzen Sachen, CDU, was da nach der Wende alles im Osten schiefgelaufen ist, ist halt vielen Leuten einfach sauer aufgestoßen und dann, also so wie er erzählt hat, war es dann einfach so, dass er irgendwas dann auch machen wollte, das Bedürfnis hatte zu zeigen, okay, hier gibt's Leute, die sind dagegen. Ja, und da war ein Mittel halt, er hat selber nie ein Instrument gespielt, das heißt, in der Band konnte er nicht spielen. Da hat er gesagt, okay, dann halt ein Plattenlabel und jungen Bands, die halt auch was zu sagen haben, denen eine Plattform zu geben. Und dann so war der erste Sampler halt dann geboren.
Der nannte sich?
Im Zeichen des Pleitegeiers.
Und von diesem Sampler gab es ja Teil 1 und 2, richtig?
Genau. Und das war halt, also der erste Sampler war halt der Startschuss. Der
1997?
Kam, genau, am 1. Mai, wie sich das gehört, am Tag der Arbeit. da kam der erste Teil und dann, ich weiß glaube ich, ein Jahr später schon oder anderthalb Jahre später kam dann halt im Zeichen des Pleitegeiers 2 raus. Also beides Male das gleiche Konzept, halt eine Single, die mit drin lag, da war halt Bands aus Sachsen drauf und auf der sozusagen der Hauptvinylscheibe waren dann halt aus ganz Deutschland Bands, die mein Vater damals noch, das muss wahrscheinlich auch im Plastikbomb auch gewesen sein, Anzeigen geschalten, also was heißt Anzeige, aber zumindest einfach gesucht, Bands gesucht. Tapes schickt's uns und wir schauen, was wir dann daraus machen, was wir nehmen und wir werden Sampler daraus machen. So nach und nach sind dann die Tapes eingetrudelt, die haben wir uns dann, also das war auch ein Teil dann schon, was ich mitgemacht habe damals, im Auto ganz klassisch das Tape eingelegt, die Bands sich angehört, Songs für gut befunden, dann versucht halbwegs das spannend aneinander zu reihen, sodass es halt für den Hörer auf dem Sampler jetzt nicht so langweilig wird. Ja, dann ging's ans Mischen. Da musste man mit den ganzen Songs dann halt, ich glaube, wir sind nach Görlitz gefahren, hat mein Vater letztens erzählt, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Also da kamen wir dann halt an mit einem riesen Stapel Tapes, haben gesagt, hier, wir wollen da eine Platte draus machen, das muss halbwegs alles von der gleichen Lautstärke sein, also wie das halt gemischt werden muss. Und die Leute haben, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben es aber dann, ich denke mal, ganz gut hinbekommen. Ja, und da sind halt die zwei Sampler draus entstanden. Wir sind auch immer noch ganz stolz drauf, weil wir es auch wirklich noch abwechslungsreich finden. Ja, und Teil 3 gab es dann nicht mehr, aber ich sag mal 1 und 2, das reicht ja dann auch.
Ja, wobei, nun muss man auch sagen, diese Bands, die hier drauf sind, sind zumindest mir überwiegend kein Begriff. Also ich glaube, da ist nicht mehr wirklich viel gekommen von denen, oder?
Nee, also die Bands, die da drauf sind, also das war viel auch aus dem Untergrund da im Osten, oder was heißt viel, aber so die Bottles und sowas, das waren halt tolle Bands. Wir hatten viel Spaß, waren tolle Konzerte, aber ist halt aus wenigen Bands oder ja, sind da halt wirklich ein bisschen bekannter geworden. Also auf dem zweiten Pleitegeier sind BSHG drauf, die waren noch auf dem Schlachtrufe-Sampler. Das ist, glaube ich, so, wenn sich die Leute das durchlesen würden oder ACK, das sind somit die bekanntesten, die damit drauf waren. Aber Bands dann wie Rattengift oder Getränkeunfall, das.
Getränkeunfall ist schon wieder ein sehr origineller Name.
Ist sehr, genau.
Gut, aber es war zumindest der Startschuss und irgendwie ja. Muss man ja einfach anfangen. Um jetzt nochmal auf euer Zugpferd, die Trashcan Darlings, zurückzukommen. Die haben sich 2008 aufgelöst, ja. Mit einem Abschiedskonzert in Oslo, soweit ich weiß. Und das Nachfolgeprojekt von denen, von dem Sänger besser gesagt, der nannte sich
Strange Gentle.
Strange Gentle mit Fragezeichen
dahinter. Genau.
Ne? Das nannte sich dann Hard Luck Street. Von denen habt ihr dann die erste und einzige Debüt-Doppel-LP veröffentlicht. Das war 2016, nannte sich Mosaics, in Klammern Exile on Hard Luck Street. Ja, habt ihr dann auch noch veröffentlicht? Es war ja in den 2010er Jahren sehr lange ruhig um euch. Es ist nicht wirklich viel passiert. Wir reden darüber gleich noch. Lass uns erstmal wegen der Abwechslung hier ein bisschen Hard Luck Street anmachen, und zwar mit dem Titel
Jimmy.
Tonight, Jimmy, are you gonna feel alive tonight?
Tja, und nach Hard Luck Street mit Jimmy hörten wir jetzt hier schon eure allerneueste Veröffentlichung. Ich glaube, im August erschienen. Ja. Vizediktator aus Berlin. Hier der Titel Verlorene Zeit von ihrer Viertrack-EP Schere. Die ist also, wie ihr sagt, jetzt von euch nach Jahren der Abstinenz veröffentlicht worden. Erzähl mal.
Ja, also so ziemlich genau 3 Jahre nach der letzten Platte. Also
die letzte Platte war
2016 Hard Luck Street, ja.
Ach stimmt, und Kaltfront ist ja noch länger
das
her,
ist 2012, noch länger, ne? Genau.
Das sind aber eigentlich im letzten Jahrzehnt sozusagen eure 3 Platten, die ihr gemacht habt.
Genau, wir haben uns ein bisschen rar gemacht. Am Anfang haben wir halt, sag mal, relativ regelmäßig Platten rausgebracht. Das haben wir in letzter Zeit einfach, wir mussten immer beide dann wirklich übereinstimmen, dass wir sagen, okay, das finden wir gut, das machen wir. Und das hat sich einfach nicht so oft ergeben. Also da war jetzt bei Vizediktator, ich habe das Debütalbum gehört, also das hat mir mein Vater mal in die Hand gedrückt. Ich fand das halt großartig. Also ich kann jedem diese Platte nur empfehlen, also hört sie euch an. Und da gab es dann halt die Single Schere, die kam dann ein bisschen später. Und die gab es dann halt nur auf Bandcamp, glaube ich, und als CD. Und das fanden wir einfach ein bisschen schade um die Songs. Also ich sag mal, so eine aus meiner Sicht großartigen Lieder müssen auch auf Vinyl gepresst werden. Und da war dann die Idee geboren, wir haben die Jungs auch angeschrieben, es war auch, also wie so oft, super unkompliziert angeschrieben. Wir haben ein Cover schön gestaltet, das haben wir dann als Poster gemacht, da haben wir uns dann zu Hause hingesetzt. So wie früher in den alten Zeiten, als wir so die Hefte gestaltet haben, haben wir dann die Poster gefalten.
Kinderarbeit, habe ich gehört.
Kinderarbeit, ja, auch wie früher, als ich Kind war, musste ich arbeiten. Jetzt müssen dann die nächste Generation muss dann ran. Da wurden dann die Aufkleber auf die Hülle geklebt. Das haben dann jetzt die Kinder gemacht und dann die Platten mit eingetütet, sodass sie auch mal ein Gefühl dafür bekommen, was hat denn eigentlich der Papa und der Papa vom Papa dann eigentlich gemacht die ganze Zeit früher, wenn er so erzählt wird, damals von der guten alten Zeit. Ja, und also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das heißt, dass ihr die Bands schon bei Interesse von euch aus anschreibt?
Genau, also das machen wir eigentlich grundsätzlich so. Also wir bekommen natürlich auch Sachen zugeschickt, aber meistens ist das einfach so, wir können uns nicht drauf einigen dann. Und deswegen ist es wirklich so, dass wir, wenn wir Bands gut finden, wir suchen uns die raus, sagen beide, okay, das finden wir super. Und dann schreiben wir die Bands aktiv an. Also wir suchen uns das schon aus. Das ist auch der Luxus, wenn man so ein Label einfach nur so betreibt aus Spaß. Dann
so sieht's doch wohl aus.
Genau, dann sucht man sich das sehr handverlesen aus.
Aber ich meine, es könnte ja theoretisch auch eine Band einfach mal auf die Idee kommen, euch was zuzuschicken und ihr findet's geil. Dann würdet ihr es machen.
Das kann durchaus passieren, aber das muss dann halt, wie gesagt, muss ja die Musikgeschmäcker von 2 Leuten treffen und die sind mittlerweile auch sehr unterschiedlich geworden, von daher ist das, glaube ich, sehr
logisch,
schwierig.
Zumal das ja eine Hobbygeschichte ist, ihr kein Geld verdient, damit gehe ich mal von aus. Diesmal wieder nicht, mit dieser Wahnsinnsauflage, wie viel waren es, 293 Stück?
297 Stück, aber das hat den Grund, es waren einfach nicht mehr Platten da, also das Presswerk hat nur 297 geliefert und dann haben wir halt gesagt, okay, nee, warum sollen wir jetzt sagen 300? Nee, es sind so viel und das liest sich auch gut auf Discogs.
In Ordnung. Wie ist denn der Verkauf bisher vorangeschritten?
Also am Anfang ein bisschen schleppend, aber da hat die Band auch ein bisschen getrödelt. Dann irgendwann hat die Band dann geschrieben auf ihrer Facebook-Seite und Instagram überall, okay, wir haben jetzt eine neue Single und dann ging es dann halt so ein bisschen los. Mhm. Also Promos sind natürlich auch verschickt worden, da kam bis jetzt noch relativ wenig Feedback. Also da müssen wir mal schauen, da erwarte ich schon noch von den Leuten auch manchmal ein bisschen mehr Feedback, dass es halt eine Besprechung gibt, also eine Review.
Das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Ja. Schande über alle anderen, die die Platte für umsonst bekommen haben. Habt ihr eigentlich einen Vertrieb oder macht ihr das alles von zu Hause? Also wenn ich die Platte haben möchte, dann schreibe ich euch speziell an und ihr schickt mir die zu. Oder ist also, die auch in einschlägigen Plattengeschäften erhältlich?
Also man kann uns natürlich anschreiben, aber wir haben mit Sounds of Subterranean einen Vertrag, sozusagen, die übernehmen für uns den Großhandel und das läuft dann über Kato. Also man kann die schon auch in den, Anführungsstrichen, großen Läden sich bestellen. Und das läuft auch ganz gut so.
Ja.
Also ja, also wenn wir das nur alleine machen müssten, so wie früher mit Tauschhandel mit anderen Labels, würden wir es, glaube ich, nicht mehr machen. Das wäre zu anstrengend.
Kann man denn überhaupt sagen, dass ihr aus so einer Produktion zumindest mit null rausgeht?
Idealerweise ja. Aber es gibt natürlich Veröffentlichungen, das hat, glaube ich, jedes Label. Ja, da logisch. Stehen noch, ich sag mal, 2, 3 zu Hause rum.
4.000 zu Hause, ja.
Die man nicht losgeworden ist, aber gut, ich meine, plus minus null ist eigentlich immer so das Ziel, aber ich glaube, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, auch andere Labels, also mehr darf man da auch nicht erwarten. Es geht hauptsächlich um den Spaß.
Richtig, und an der Stelle machen wir auch gleich weiter. Jetzt kommt erstmal ein anderer Spaß. Ich denke mal, dass euch persönlich schon so ein bisschen abgegangen ist, als ihr Kaltfront zum Label dazu zählen konntet, oder?
Das war schon richtig großartig. Also da kann ich mich sogar ganz genau dran erinnern. Da habe ich mit meinem Vater im Auto gesessen. Wir sind an Stausee gefahren zum Angeln und dann hat er eine CD eingelegt. Hier, Junge, so, hör mal an, ob du das gut findest. Er wollte einfach mal testen, hat nicht gesagt, wer das ist. Und dann lief die Mucke halt los und dachte so, geil, was ist denn das? Also, neue Band, soll ich mir die anhören oder irgendwas? Und dann war so, nee, das ist Kaltfront.
Aus neues 80ern.
Sozusagen aus den 80ern und die machen ein neues Album und der Stefan von Rundling Records, der hat uns damals, oder ich weiß nicht, wie die beiden ins Gespräch gekommen sind, jedenfalls haben sie sich darauf geeinigt, wir wollen die Platte zusammen machen. Also ich fand die auch so großartig super und haben wir gesagt, okay, das Ding müssen wir rausbringen und war auch wieder eine super Zusammenarbeit, muss ich sagen. Ja, und die Platte ist ja mittlerweile vergriffen, also hat mich vom ersten Moment an wirklich auch geflasht.
Die Platte nannte sich?
Zwischen allen Fronten.
Und enthielt neben einigen übrigens auch gelungenen Coverversionen, ja, wie ich finde. Ansonsten ja den üblichen, wenn man dazu sagen kann, Kaltfront-Sound. Und hier kommt dann mal Geisterstadt.
Losers!
Das war denn mal Ungunst mit eingekesselt von einer eurer ersten Platten, die Bestellnummer 005 von Eastside Records. Erzähl mir doch überhaupt mal, ich meine, ich kann es mir ja denken, aber so offiziell habe ich es nie gehört. Eastside Records, wo kommt's denn her?
Völlig überraschend für ein Label, was aus dem Osten kommt. Nein, das war, glaube ich, also da kann ich weiß es gar nicht genau. Also es hat Vater sich, glaube ich, einfach überlegt.
Du weißt, dass ihr die Nummer 9 auf Discogs seid. Es gibt, also wenn ich es richtig gesehen habe, 13 verschiedene Labels dieses Namens.
Ja, ich weiß auch nur, dass irgendjemand mal versucht hat, uns was zuzuschicken, aber das an irgendeinem Plattenladen irgendwo im tiefsten Osten auch, ich meine, wir sind auch tiefster Osten, aber dass das irgendwo angekommen ist, und dann hat er uns dann irgendwann per E-Mail nochmal angeschrieben, ja, habt ihr die CD erhalten? Ich so, nein. Und er so, na, ich hab's doch an Eastside Records in, weiß nicht, Eisenhüttenstadt oder keine Ahnung geschickt. Und wir so, nee, das sind wir nicht. Und in einem Urlaub in England habe ich das auch mal gesehen, dass es ein Label Eastside Records gibt. Mhm. Also es ist jetzt
nichts wirklich Neues.
Nicht super kreativ, aber ich meine, zu uns passt es natürlich am besten. Also viel weiter östlich für Deutschland geht nicht als wir.
Ihr seid ja kurz vor Görlitz.
Wir sind, also wenn wir aus dem Fenster gucken, können wir fast über die Grenze spucken. Also wir sind sehr nah an der polnischen Grenze, von daher.
Ja. Was natürlich jetzt so nicht mehr stimmt, weil keiner von euch wohnt mehr in Weißwasser, wenn ich es richtig sehe.
Nein.
Und du speziell nicht. Du bist nämlich nach Berlin gezogen irgendwann, und das ist ja auch schon wieder ewig her, war? 10 Jahre oder noch länger?
Das muss noch viel, viel länger leider her sein, ja. Nee, das ist schon. Ja,
15, wie kamst du dazu?
Naja, das war einfach ganz normal, also in Anführungsstrichen normal damals, nach dem Zivi noch ein bisschen Pause gemacht, in Anführungsstrichen. Und danach ging es halt darum, was macht man weiter? Und dann ging es zu einer Ausbildung. Da sind wir erstmal, habe ich ein Praktikum davor gemacht, und dann findet man halt da unten in der Region Weißwasser, da ist halt nichts. Also da musste man dann nach Berlin gehen oder Dresden. Also von meinen Freunden, Bekannten ist niemand mehr da. Hm. Also es ist eigentlich ein bisschen schade um die Region, aber es ist halt, man bekommt es ja aus den Nachrichten auch mit, also außer Tagebau ist da gar nichts mehr. Und es ist schade, aber wie gesagt, ich musste dann weg. Wir sind jetzt in Berlin, und ich meine, die Kinder sind auch hier geboren, also ich glaube.
Wir kommen jetzt an der Stelle sowieso mal zu dir als Person. Wie alt bist du eigentlich?
Ü30.
Ja. Zu diesen Partys gehst du ja,
ja? Ja, nein, 36, also noch relativ jung, also ich fühle mich noch jung.
Und verheiratet, 2 Kinder.
Genau, so ein schönes, spießiges Leben, wie man sich das vorstellt.
Aber so ist es doch bei mir genauso. Im Grunde genommen, es ist so. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich habe außerdem festgestellt, dass es ganz wichtig eine Wikipedia-Seite gibt zu Eastside Records.
Ja, die hat irgendjemand mal.
Also irgendjemand. Ist der 36 heute?
Das könnte durchaus sein. Oho. In seinem Größenwahn damals versucht anzulegen, und Wikipedia hat es einfach durchgehen lassen damals. Ich glaube, heute, also musst du als Firma schon ein bisschen größer sein, aber es steht da drin. Ich glaube,
Ach, sind Grundinfos völlig in Ordnung.
Ja, also da ist jetzt auch nichts Spannendes drin, aber es ist ein guter Link zu unserer Website. Also das macht sich immer ganz gut.
Siehste.
Ach so, zu Ungunst wollte ich noch sagen. Also das Cover, da haben sich ja auch damals einige Leute ein bisschen echauffiert darüber. Ich fand es jetzt nicht super schlimm. Also es ist eigentlich kreativ. Also du hast es ja auch gesagt, das ist eigentlich mal was.
Aber lass uns kurz für die Hörer, die dir nicht sehen können, erklären, worum es da geht. Gezeichnet, ich unterstelle jetzt mal eine Punk- oder Skin-Frau, Beine breit, weil sie hat Springerstiefel an. Und kriegt praktisch ein Kind, und aus ihr guckt ein kleiner Punkerkopf mit dem Iro raus. Und dazu heißt die Platte Wut im Bauch.
Genau, also eigentlich ganz süß. Also ich weiß nur, dass damals zu der Zeit lief viel über A&M Music. Also die haben uns immer sehr viele Platten auch abgenommen. Also war ja wirklich ein großer Versand. Die wollten das Cover zensieren. Ich weiß im Endeffekt gar nicht.
Ausgerechnet die?
Das ja, ich weiß nicht, ob sie das dann reingenommen haben, das Originalcover. Aber ich weiß nur, dass es da irgendein Hin und Her gab. So, na, das können wir so nicht reinnehmen. Also es war ein bisschen witzig damals so. Ja. Aber die war vor Veröffentlichung ausverkauft. Das war eine der Platten. Also wir haben die angekündigt. Vielleicht auch aufgrund des Covers. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls waren die Bestellungen drin und die Platte war noch nicht mal gepresst.
Und das Ganze bei einer Auflage von 555. Traumzahlen für heutige
Zeiten. Für heutige Zeiten klingt das super. Ja.
555. Dazu habe ich mal noch eine Frage. Stimmt es denn, dass ihr eure Auflagen immer in Form von Schnapszahlen veröffentlicht habt?
Normalerweise ja. Wir haben es versucht durchzuziehen. Wir haben es auch, ich sag mal, in 90% der Fälle haben wir es auch geschafft und dann immer schön handnummeriert, sodass jeder auch wirklich weiß, okay, das passt. Aber dann, also jetzt bei der Vize-Diktator hat es ja offensichtlich nicht ganz geklappt. Also wir haben schon geguckt, dass wir das so hinkriegen, ja. Fanden wir ganz originell. Und dann haben wir es einmal angefangen und dann haben wir es durchgezogen.
Was ich wiederum konsequent finde. Wir machen natürlich erstmal wieder Musik an zwischendurch. Da war dann die Band Inkomplex. Erzähl mal.
Incomplex, die haben wir dadurch kennengelernt, dass die auf dem ersten Pleitegeier-Sampler waren und wir fanden das so gut, dass wir gesagt haben, okay, damit mit denen können wir uns durchaus eine Single vorstellen. Die kamen nämlich aus dem Saarland und also die haben uns dann die Songs zugeschickt. Wir fanden die auch super. Cover fand ich auch schön, also Das Leben saugt heißt die Single und dann ist mehr oder weniger eindeutig zu erkennen, dass sich da jemand erhangen hat und die Songs, also ich fand die Stimme schön, die Gitarre, also da hat auch damals einfach alles gepasst.
Dann machen wir von der Platte Life Sucks hier einen Titel an, Incomplex mit Schicksal.
Vom großen Haus, es spielt mit teuren Sachen, langweilt sich doch, es nimmt die neue Puppe, macht sie kaputt, es schreit nach seiner Mutter, doch sie hört nicht.
Stop!
Stimme hört sich ein bisschen an wie so diese Indie-Bands aus den 80ern und die Gitarre ganz am Schluss war ja wohl eindeutig eine Sex Pistols-Gitarre. Wir hörten hier Momo Lamana und die kam aus Frankreich, oder?
Aus Belgien.
Aus Belgien. Ja, 2009 ist praktisch eigentlich eure letzte Veröffentlichung gewesen, bevor ihr die letzten 10 Jahre etwas Pause eingelegt habt.
Genau. Und es war auch im Prinzip ähnlich wie bei Vize-Diktator jetzt. Also so ganz klassisch, die haben ein großartiges Album aufgenommen, Two is a Gang. Das haben wir total abgefeiert und dann haben wir die auch einfach angeschrieben. Es kam was zurück. Ja, gerne Platte machen. Dann haben wir diese 10-Inch sozusagen mit denen gemeinsam gemacht und das war auch super. Also das waren zwei, also die sind ja nur zu zweit, total super nette Zeitgenossen. Die sind irgendwann mal nach Berlin gekommen, haben wir die eingeladen. Da habe ich ein Konzert mit denen gemacht im Cortina Bob. War auch ein super Abend und die haben dann bei uns zu Hause geschlafen. Also
man muss dazu sagen, das ist ein Pärchen, ne?
Genau, die sind ein Pärchen.
Besteht nur aus zwei Leuten, diese
genau.
Bands.
Ja. Ja, und die haben dann bei uns zu Hause geschlafen. Das waren super nette Zeitgenossen. Die haben dann früh gefrühstückt und die waren total dankbar und sowas finde ich dann auch immer schön, wenn man so eine Leute kennenlernt.
Aber jetzt mal ehrlich, was willst du anderes erwarten als Dankbarkeit, wenn sich ein Label meldet und sagt, ihr seid uns so wichtig, dass wir unser Geld für euch ausgeben und wir kümmern uns um alles und so. Hier könnt ihr spielen, da könnt ihr schlafen. Was kann da anderes als Dankbarkeit rauskommen? Normalerweise.
Normalerweise. Ja. Aber es ist nicht immer der Fall, aber bei denen war es halt so. Und da hat man natürlich dann das Problem, dass die dann in Anführungsstrichen leider ein Kind bekommen haben und dann war es mit Konzerten erstmal vorbei. Das heißt, die Platten verkaufen sich dann dementsprechend auch ein bisschen schwieriger, wenn sie nicht mehr live spielen. Also ja, aber ich liebe diese Platte. Es sind noch ein paar da, also wer sie sich bestellen möchte, kann sich gerne an uns wenden.
Kontakt auch jederzeit möglich über mich, punkrockoldie@aol.com. Wir kommen da nachher sowieso noch zu einer anderen Geschichte. Es wird nämlich noch eine Verlosung geben, kann ich dazu sagen. Also bleibt schön dran. Wir machen weiter mit einer weiteren Labelveröffentlichung natürlich und zwar aus England. Ursprünglich, glaube ich mal, aus dem Newton Neurotics Umfeld kommt Attila the Stockbroker, der damals seine Band Barnstormer hatte. Und jetzt bist du wieder gefragt.
Genau, also Attila the Stockbroker, das war, ich glaube, von meinem Vater oder dann auch mir in so eine Herzensangelegenheit. Der hat ja schon zu Ostzeiten gespielt, damals im Palast der Republik. Und da war es halt eine großartige Show. Das war halt ein Künstler, der kam aus England und der, ich sag mal, der ist ja auch wirklich sehr links eingestellt. Und dann war der dann später in den 90ern auf Tour, dann haben wir ihn halt live gesehen. Und dann auch, also er spricht sehr gutes Deutsch. So dass mein Vater ihn auch einfach ansprechen konnte mit seinem, ich sag mal, relativ schlechtem Englisch. Und die sind ins Gespräch gekommen, haben dann halt über die alten Zeiten in Anführungsstrichen gequatscht. Und er hatte gerade seine neue Band, halt Barnstormer, und wollte einfach was ganz anderes, was Neues machen. Und wir fanden das live also so unterhaltsam, großartig. Also der spielt ja gefühlt 1000 Instrumente auf der Bühne gleichzeitig. Ja, da haben wir halt das erste Album hier in Deutschland auch veröffentlicht. Und einfach mal reinhören.
Na, dann kommt hier der Titel Kommandante Joe.
Ways I grew up just like you, a bolshy kid who didn't think the way they taught him to. You kicked over the statues of Roots Rock Rebel Star, who knew that punk was more than just the sound of a guitar. And I'll always remember that night of the rainbow, when you wrote a soundtrack for my life, Commandant Joe. So many bands back then were like too many bands today. A bunch of blokes who made a noise with bugger all to say. The Clash were always out in front, you put the rest to shame. Your words were calls to action, your music was a flame. You were on Commandante and you raised an inferno, and you wrote a soundtrack for my life, Commandante Joe. City rockers. No
know your rights. I guess in quite a lot of ways I grew up just like you, a bullshit kid who didn't think the way they taught it to. Like you, I always knew the words of music held the key, but shooting for so many, you showed the way to me. Although I never met you, I'm so sad to see you go. You wrote a soundtrack for my life, Carmine Fancy Joe. Although I never met you, I'm so sad to see you go. You wrote a soundtrack for my life, Carmine Fancy Joe. Es ist zu schwer zu gehen, ich muss immer rückwärts sehen. Atemlos bleibe ich stehen, Erinnerung komm und gehen. Ich schau, wer ich bin, und ich frag nach dem Sinn. Atemlos, atemlos, aber ich bin ja schon groß. Atemlos.
So, da hörten wir hier eine der bekannteren Bands von eurem Label. Das muss man ganz klar sagen. Die Schwarzen Schafe, die sind ja schon so lange dabei, wie wir wissen. Nämlich schon seit den 80ern. Ich weiß ja nicht, seit wann gibt es die? Seit 85 geschätzt?
Ich denke auch, ja.
Ungefähr. Also, und immer noch aktiv.
Genau, die sind jetzt wieder aktiv.
Ja. Ja. Armin Heidmann, der Sänger, der macht ja dieses Label Campari Records. Kann mich erinnern, dass ich in meiner Frühphase, und die Sendung läuft jetzt auch schon seit 96, von dem irgendwie bemustert wurde damals mit Campari-Sachen. Also jemand, der auch immer aktiv in der Szene mit drin war. Wie kam da der Kontakt zustande?
Das sind so diese persönlichen Kontakte. Man lernt jemanden kennen beim Konzert, man kommt ins Gespräch. Und dann erzählt der eine halt, okay, ich habe halt ein Label, und dann ist das Interesse vorhanden. Das ist, wie gesagt, ja, ganz viel über diese persönlichen Kontakte. Und bei den Schafen war es halt auch so, das hat halt einfach, es war eine Wellenlänge. Also man hat mit denen gequatscht und die Einstellung war gleich, wie man die Sachen sieht. Und dann aus so einem netten Gespräch, also Armin bringt ja viel auf seinem eigenen Label raus, auch von den Schafen, aber er macht halt ab und zu auch mal was mit anderen Labels, dass er sagt, okay, die schwarzen Schafe sollen auch mal woanders erscheinen. Und dann hat er halt glücklicherweise unser Label auch ausgesucht und wir haben es ja dann zwei Singles mit ihnen gemacht und dann halt das Album. Also ich finde die Scheibe großartig. Also das war halt, die haben das damals bei den Toten Hosen im Studio aufgenommen, also das merkt man dem Sound auch an. Also jetzt der Abschied der Song war ein bisschen untypisch für das Album, aber es ist halt einer meiner Lieblingssongs. Dachte ich so, man kann ja auch mal was anderes spielen, nicht das, was in Anführungsstrichen überall läuft.
Hier hat jeder Gast erstmal freie Meinungsäußerung. Ja.
Also ich muss sagen, das war also vom Sound her super. Wir haben das damals auch mit Plastic Bomb Records zusammen rausgebracht. Und ja, also ich habe es auf der Tour auch einige Male gesehen. Das war wirklich... ich möchte jetzt nicht sagen die Hochzeit, aber das war wirklich also eines der großen Dinge, die sie damals gemacht haben. Und da bin ich auch heute noch sehr stolz auf das Album.
Was ich überhaupt noch fragen wollte, ihr seid ja jetzt mit Vize-Diktator bei der Nummer oder der Label-Bestellnummer East 26 angelangt. Es gab mal irgendwo mittendrin eine Veröffentlichung, die nummernmäßig nicht existiert. Wer war das und warum?
Ja, genau. Also es gab eine Nummer, ich verrate die jetzt mal nicht. Die ist nie erschienen. Ja, das sollte eigentlich ursprünglich der im Zeichen des Pleitegeiers 3 werden. Mhm. Also das war halt der Sampler. Wir hatten ja auf dem ersten Cover ist der Pleitegeier ganz normal zu sehen. Auf dem zweiten Cover wurde er erhängt. Und eigentlich ursprünglich war der Plan, dass er dann auf dem dritten Cover zu Grabe getragen wird. Allerdings
ich kann jetzt an der Stelle schon mal sagen, ohne irgendwas zu verraten, es muss die Frühphase gewesen sein. Denkt drüber nach. Denkt über meine Worte nach.
Ja, also wir hatten auch angefangen, diesen Sampler zu planen, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Es hat sich dann zerschlagen, also die Nummer war vergeben. Wir hatten auch schon Bands gesammelt, also die Idee war schon relativ konkret. Aber wie gesagt, es hat sich dann zerschlagen und dann war es halt einfach nicht. Und die Nummern haben wir dann einfach weggelassen.
Ihr traut euch ja was. So, sag mal, aber wenn ihr Platten macht und gerade über so einen längeren Zeitraum, also nicht nur eine, bist du denn so jemand, der sein eigenes Label sammelt? Also jede Veröffentlichung, die es gibt, Testpressung, buntet Vinyl in Rot, buntet Vinyl in Blau und die schwarze Version oder so, alles archiviert hat?
Ja, und doppelt zu Hause. Also ich versuche natürlich, oder eigentlich war...
Dann weiß ich ja, wo ich noch was herkriege.
Nein, ich habe jede Veröffentlichung von East Side Records, versuche ich natürlich zu Hause haben als Testpressung, als x-beliebige Auflage, die man halt hat. Ich ärgere mich, dass ich es von einigen Sachen, habe ich jetzt im Vorfeld dieser Sendung, in der Vorbereitung, habe ich mir nochmal alle alten Sachen rausgeholt, habe ich gemerkt, es fehlen mir einige Testpressungen, es fehlen mir sogar von Auflagen Farben.
Kleiner Tipp, frag mal deinen Vater.
Das ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass es halt, dass man die Sachen sich nicht so ein bisschen zurückgelegt hat. Ja, war halt damals irgendwie so, ja, man hat die halt verkauft, die Sachen, dann waren sie irgendwann weg und dann war es halt okay. Aber die letzten Sachen habe ich auf alle Fälle noch zu Hause und ich werde mir die anderen sicherlich auch über Discogs irgendwann mal selber besorgen.
Peinlich, wenn man die eigenen Platten kaufen muss, oder?
Also wenn wir jetzt schon mal beim Thema Pleitegeier sind und fehlende Nummern, dann können wir ja auch mal direkt nochmal was vom zweiten spielen, der fehlt nämlich noch. Und da nehmen wir einfach mal Hessen Bastard. Also das war so ein Song damals, wenn man überlegt, ich war halt spät pubertierend, also mit 17, 18. Und da war das halt ein Song, der hat einfach, der läuft heute noch in meinem Kopf, wenn ich manche Leute treffe, wo ich so denke, ja okay, dann ist dieses Lied einfach perfekt für dich. Und das lassen wir jetzt einfach mal laufen.
Okay.
Wenn ich dich seh, könnte ich drei Wochen kotzen. Du bist mein liebstes Objekt. Warum gehst du nicht einfach weg und stirbst? Ich möchte dir die Gedärme rausreißen, den Kopf von der Haut und mit deinen Handscheiß. Du bist mein liebstes Objekt. Liebe und das, ich liebe meinen Hass. Liebe und das, denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt, Kratzer. Denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt, Kratzer. Hass kommt, Kratzer. Wenn ich dich seh, möchte ich deine Eltern töten. Du bist mein liebstes Objekt. Ohne dich wär diese Welt eine bessere Welt.
die Tüte ersticken. Deine Körper zerstücken und die Teile verschicken. Du bist mein liebstes Hassobjekt. Liebe und Hass, ich liebe meinen Hass. Liebe und Hass, denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt Kratzer. Denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt Kratzer. Hass kommt Kratzer.
Hört mal die Bottles mit dem Quoten-Punkrock-Song. Das war damals die zweite Veröffentlichung auf Eastside Records. Die gab es auch als CD. Das war damals unsere erste CD-Veröffentlichung. Davon haben wir jetzt nicht so viele gemacht als CD. Da liegen noch ein paar zu Hause rum. Also das Vinyl hat sich damals definitiv viel besser verkauft. War eine tolle Band. Richtig schöner, purer Deutschpunk. Ich sag mal so mit so Kanten und Ecken, so ein bisschen schrammelig, aber halt super sympathisch. Und schöne Grüße auch an Stefan an dieser Stelle.
Schließe mich an.
Also wer die Platte noch nicht hat, gerne an uns eine E-Mail schreiben. Wir schicken die CD gerne noch raus. Es hat echt richtig tolle Songs drauf. Und ich freue mich, dass Stefan immer noch unterwegs ist mit seinem Rundling Records und dass er immer noch fleißig aktiv ist. An der Stelle auch die Radio City Rockers nochmal jedem wärmstens ans Herz gelegt. Gibt es zwar nicht mehr die Band, aber die letzte Platte, ich weiß nicht, ob es davon noch ein paar Exemplare
geben, waren ja nur 100 Stück.
Geben, wenn da noch welche rumliegen, also kauft euch die auf alle Fälle.
Sag mal noch mal kurz, du hast ja eben schon erwähnt, dass also da noch ein jetzt vorhanden ist offensichtlich von dieser Platte. Wie ist es überhaupt? Eure Platten sind im überwiegenden Teil ausverkauft. Wie ist es, wenn ich Trashcan Darlings haben will, die ja nun ziemlich bekannt waren für euer Label?
Also Vinyl gibt es da eigentlich so gut wie gar nichts mehr von. Also ich würde mal behaupten, 80% unserer Platten, die wir rausgebracht haben, sind so gut wie ausverkauft oder halt ausverkauft. Es gibt eine Handvoll, zum Beispiel die Wattles-CD ist noch ein bisschen was da, und schwierig war es auch mit Momo Lamana, dadurch, dass die halt kurz danach sich im Prinzip aufgelöst haben oder Pause gemacht haben, sind dann natürlich auch noch Platten vorhanden, weil es ohne Live-Spielen ist halt ein bisschen schwierig, die Platten zu verticken, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wenn du jetzt die Darlings ansprichst, also von der Split-Single haben wir noch einige rumliegen, da werden wir jetzt auch gleich mal einen Song dann hören.
Mit den Revolvers.
Mit den Revolvers, genau. Da waren wir auch, also da war die Auflage wahrscheinlich einfach zu groß oder ich habe keine Ahnung, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus.
Na bitte, wie ist es mit der nächsten Band, The Sick? Die war nicht verwechseln mit der alten Schweizer Band aus den 70ern, die hier kommen aus Deutschland.
Das war damals auch vom Pleite 1 Sampler. Da war ein bisschen so die, ich sag mal, die heftigere Nummer. Waren aber auch sehr sympathische Leute und uns hat der Sound auch gefallen. Also es war halt mal ein bisschen was anderes. War, wie gesagt, ein bisschen heftiger für unsere Verhältnisse und da haben wir aber trotzdem Bock gehabt, das zu machen. Ist ein, ich sag mal, ein Album ist übertrieben gesagt, ist eher so ein Mini-Album mit, ich glaube, 8 Songs drauf. Aber schöne Einspieler aus dem Terminator-Film, ist da viel mit verwurschtelt worden. Also es ist eine rundum gelungene Sache und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich finde, das Cover war das einer der wenigen Cover, wo ich auch sage, so, war jetzt nicht so pralle. Also es sieht ein bisschen eher ein bisschen peinlich aus, aber okay. Also auch das Ding hat sich aber trotzdem gut verkauft und dann lass uns doch einfach mal reinhören.
Dann kommen hier The Sick. Nichts wird gut. Die Revolvers.
Genau, da waren sie doch, die Revolvers, mit einem Trashcan Darlings Cover. Das ist die Split-Single, da liegen noch ein paar rum. Gibt's für einen schmalen Taler bei uns. Also könnt ihr auch gerne bestellen mit ganz vielen anderen Sachen natürlich.
Die gab's in verschiedenen Farben, ne?
Die gab's in, also es gibt 777 Stück.
Clear, und rot und blau.
Richtig, ich jeweils 100. Die sind allerdings natürlich ausverkauft. Also es gibt noch das schwarze Vinyl, aber macht dir die Sache nicht schlimmer.
Ne? Richtig, also keine schlechte Platte. Also ja, für mich auch mit Sicherheit eins der Highlights von eurem Label.
Auf alle Fälle. Und da gab es ja auch diese zwei Live-Songs drauf aus, das war aus Leipzig, glaube ich, die Aufnahme. Ja, die waren super. Als die beiden Bands dann am Ende der Tour dann sich zusammengerauft hatten und dachten so, ja, komm, jetzt am Ende von jeder Show, dann spielen wir noch mal ein paar Songs zusammen, war immer eine Riesenstimmung. Also muss ich sagen, war einer der, wenn nicht sogar die schönste Tour, die ich irgendwie mal so begleitet habe, also ein Großteil der Konzerte.
Bist du denn immer mitgefahren?
Also die waren, glaube ich, 2 Wochen unterwegs, so 1,5 Wochen waren wir dann halt mit dabei.
Bei dieser Tour? Ich meine jetzt so speziell Trashcan Darlings, wo ja viel mehr gelaufen ist.
Genau, also bei jeder Tour, wir haben die ja im Prinzip, habe ich die ja selber organisiert alle und dann bin ich halt einen Großteil der Konzerte immer mitgefahren, habe mir das an. Es ging nicht immer so, also die eine Tour ging 3 Wochen, aber ich habe versucht dann sehr viel dabei zu sein. Und gerade mit den Revolvers, das war wirklich, also war eine richtig, richtig unterhaltsame, schöne Tour, muss ich sagen. Zwei Bands, die haben, also wir haben uns super verstanden. Ich glaube, der Höhepunkt war, da haben wir in Mücker gespielt. Das war eine Nazi-Disco. Und da hatte kurz vorher der Besitzer irgendwann gesagt, okay, der will mit Recht nichts mehr am Hut haben. Das heißt, der hat dann einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier Konzerte mit ganz normalen, Anführungsstrichen, Bands oder Punkbands. Und dann haben wir da mit den Revolvers und Trashcan Darlings gespielt. Und da hing noch so ein altes Wikinger-Schiff drin. Hinter dem Schlagzeug war alles verspiegelt. Also es war sehr skurril. Und dann kommen halt die Norweger rein vor so einem Wikinger-Schiff. Also es war schon sehr lustig. Aber ich glaube, der Laden danach hat er dann zugemacht oder ist wieder zu einer Nazi-Kneipe geworden. Also wir können behaupten zumindest, wir haben in Mücker gespielt als einer der wenigen.
Wo ist denn Mücker überhaupt?
Mücker ist am Arsch der Welt in der Nähe von, naja, von Weiß, also von hier aus gesehen in der Nähe von Weißwasser, ja. Aber es war also sehr, sehr lustig.
Und muss da ich kommt sagen. Dann auch Publikum hin?
Da war auch Publikum, ja, da, ja. Man soll es kaum glauben. Und es waren keine Nazis, also es waren, die sich verlaufen hatten. Nein, war sehr lustig. Und da haben wir auch im Anschluss dann bei uns gepennt, also bei meinen Eltern zu Hause im Haus, also zwei Bands da unterzubringen, war auch ein bisschen chaotisch, aber ich muss sagen, war ein sehr, sehr schöner Abend, eine sehr schöne Tour und denke ich gerne dran zurück und auch einen schönen Gruß an Tobbe und Uwe. Also wir hatten eine schöne Zeit.
Ja, du hast ja jetzt schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte dich nämlich noch fragen, was du so für entweder besonders tolle Erlebnisse hattest, wenn du mit Bands unterwegs oder überhaupt mit den Bands eben. Und im Umkehrschluss natürlich auch, was für Enttäuschung, schlechte Erlebnisse. Und auch die hat man garantiert im Umgang mit Bands. Also du musst jetzt auch keinen Namen nennen,
darum geht's
ja nicht. Aber vielleicht so eine kleine Anekdote mal. Ich versuche sowas immer aus so Leuten rauszukitzeln.
Also eine Anekdote habe ich ja schon erzählt, das war wie gesagt sehr lustig. Also negative Ereignisse, also es war nicht mal negativ, sondern es war sehr, sehr skurril. Da waren wir in Freiburg im KTS. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das mit den Revolvers die Tour war, also jedenfalls haben wir mit den Darlings unten gespielt in dem Club und das war auch ein gutes Konzert. Und direkt im Anschluss sind wir dann hochgegangen, also sozusagen schlafen, noch was trinken gegangen und unten ging dann, ich glaube, das war eine Techno-Disco oder so los. Also es war, dann kam ein komplett anderes Publikum und das war wirklich so skurril, wenn du dann noch mal runtergegangen bist, abends dieses Publikum, wenn du an einem Konzertort das gesehen hast, was eine halbe Stunde vorher für Leute da waren, und eine halbe Stunde später war das einfach faszinierend, das, was in dieser Stadt dort abging. Ja, das war noch so ganz nett. Ja,
also ja komm, im Trashcan Darlings kannst du mir nicht erzählen, dass man nichts erleben konnte. Also ich erinnere mich an Back to Future 2008.
Oh ja.
Das war ja das Abschiedskonzert auf deutschem Boden, glaube ich, ne?
Was ja,
wir noch gesehen haben. Open Air. Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, wurde berichtet, dass die Trashcan Darlings waren, sag ich mal, gewissen Substanzen, glaube ich, nicht abgeneigt. Dass da sich noch jemand eingeschissen haben soll, zum Beispiel.
Das habe ich auch. Das habe ich nur im Nachhinein auch gehört. Also ich selber habe es nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich weiß nicht mal wer, also zwei von der Band habe ich dann jedenfalls nach dem Konzert als nicht mehr festivaltauglich eingeschätzt. Habe sie ins Auto gepackt, habe sie zur Pension gefahren. Das war, weiß nicht, Viertelstunde entfernt, bin dann wieder zurückgefahren. Und ich glaube, die waren eher wieder zurück als ich. Weil als ich dann wieder auf dem Festivalgelände war und dachte, jetzt kannst du in Ruhe mal ein Bier trinken, standen die schon wieder vor mir. Wo ich so gedacht habe, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ja, also so eine Sache hat man schon erlebt. Ich habe auch mal das war in Kassel, glaube ich, da war es so heiß auf der Bühne. Da hat, ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er hat gespielt wie ein Mann so ungefähr. Dann hat er sich kurz zur Seite gedreht in der Pause, hat einfach mal schön neben die Bühne gekotzt, hat sich dann wieder zurückgedreht und einfach weitergespielt. Weil Show must go on. Das war auch so, also man erlebt hat einige solche Sachen.
Wie war denn das überhaupt mit dem doch wahrscheinlich nicht ganz unkomplizierten Sänger? Ich kann mich an gewisse Schlitzarien auf seiner Brust erinnern. Hat er Borderline oder ist das einfach, hat er psychische Probleme oder war das nur Show?
Das war nur Show. Also ja. wenn man ihn kennenlernt, das ist eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit, ein sehr angenehmer Mensch. Also ich glaube, der lässt wirklich auf der Bühne, also er verwandelt sich dann wirklich. Also er kommt von der Bühne runter, ist dann wieder ein ganz ruhiger, ausgeglichener Mensch. Du kannst mit ihm ganz normal sprechen, aber sobald er auf die Bühne geht, ist der halt diese Kunstfigur. Das ist, glaube ich, bei vielen Künstlern so. Der geht auf die Bühne, dreht komplett frei, zieht seine Show ab. Also ich kann mich erinnern, irgendwann in Hammerstadt ist er einfach, da gab es vor der Bühne eine kleine Leiter, die halt zur Bühne hochgeführt hat. Die ist er dann irgendwann mal halt in der Show einfach runtergekrochen. Also der hat sich auf den Boden geschmissen, hat sich da rumgewälzt, aber das ist für ihn alles Show. Danach weiß er genau, okay, jetzt ist das Konzert zu Ende, ich habe mich ausgelebt und jetzt geht das normale Leben halt weiter.
Na denn, ich könnte sowas ja nicht, muss ich dir mal sagen, aber ich bewundere so Leute. Texas Terry ist auch so ein Fall hier immer gewesen. Auf die Bühne 180% und anschließend wieder ganz nette Ruhe. Ja, es gibt so Leute. Lass uns nochmal Musik anmachen. Und zwar kommen wir jetzt zu den Surfing Birds, eine deutsche Band, mit der ich ganz in der Anfangsphase dieser Sendung mal Kontakt hatte. Ich habe eine Single von denen, aber eigentlich mehr kann ich nicht erzählen. Du weißt sicherlich mehr.
Leider auch nicht. Nee, das war einfach nur ein Song vom, ich glaube, es ist auch auf dem Pleitegeier 2 Sampler drauf, der mich einfach vom Sound her irgendwie so fasziniert hat damals, dass das einer meiner Lieblingsstücke ist noch von diesem Sampler. Und deswegen habe ich den auch einfach rausgesucht im Vorfeld. Also wie gesagt, die Platte durchgehört und dachte so, das ist einfach hängen geblieben. Viel mehr kann ich zur Band leider auch nicht sagen.
Und der heißt?
Utopie.
Dann kommt der hier, die Surfing Birds.
Beten löst ein Beten. Heute ich und morgen du. Alle wissen, schau nur zu. Kalte Augen, kalte Herzen. Hört denn niemand all die Schmerzen? Sternenkranker im Verlies.
Das waren jetzt Machtwort mit arme Schweine. Das ist so nochmal die Deutschpunk-Keule rausgeholt. Also ich habe jetzt nochmal im Rückblick geschaut, das war zu der Zeit, als wir auch schon die Darlings hatten, hat mich jetzt wirklich ein bisschen verwundert, dass das so eine Mischung dann irgendwie zu der Zeit schon auf unserem Label war. Würden wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr rausbringen, so eine Platte. Damals war es aber genau die Schiene, die wir halt hatten. Und wie gesagt, es war halt, wie man es jetzt Deutschpunk, aber im positiven Sinne würde ich es mal belegen, war auch eine schöne Scheibe. Also, aber gibt es jetzt auch nicht so viel weiter zu sagen, außer gute Band. Ich glaube, die haben jetzt sogar letztens nochmal gespielt irgendwann. Mhm. Ja, mal beobachten, ob da nochmal irgendwann was kommt.
Apropos, die haben gespielt. Du müsstest ja im Bilde sein, weil du fürs Crazy United Online-Fanzine schreibst, richtig?
Genau. Ja, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Schönen Gruß an Frank an der Stelle.
Schließe mich an.
Ich hatte damals vorher für die Bordsteinkante geschrieben. Das war mit dem Nasty. Und der hat irgendwann dann gesagt, ja, der macht jetzt nicht mehr weiter. Das war ihm alles zu viel, also war irgendwie zu stressig. Und da hatte der Frank, glaube ich, parallel zu der Zeit irgendjemanden gesucht, der halt für den Deutschpunk-Bereich so Reviews für ihn schreiben möchte. Und hat halt Nasty, glaube ich, mich irgendwie vorgeschlagen, hier, der schreibt. Und da hatte Frank mich dann gefragt oder ich hatte ihn kontaktiert, ich weiß nicht mehr genau wie. Und seitdem ist das so, also ich weiß es gar nicht, ist bestimmt jetzt auch schon wieder 5, 6, 7 Jahre, dass ich das mache. Also man bekommt halt regelmäßig schöne Sachen zugeschickt, kann die besprechen. Ist ja wie bei dir jetzt, man hat halt auch viel Mist auf dem Tisch liegen, aber halt dann auch immer mal wieder 3, 4 Sachen, wo man denkt so, geil, das sind halt gute Bands, dafür mache ich das eigentlich hier. Und ja, mit dem Frank ist es halt auch alles super, von daher macht Spaß dafür zu schreiben und man kann sie auch auf Konzerte ab und zu mal einladen, auf größere Sachen, wo es dann, wo man das Geld vielleicht nicht unbedingt ausgeben würde für. Ja, kann man das auch mal ein bisschen ausnutzen.
Ja, kann ich verstehen. Und wenn man sonst nichts zu tun hat, ja, neben genau. Arbeiten gehen, Kinder erziehen etc., Label machen, dann muss man eben noch ein bisschen sich den Frust von der Seele schreiben.
Genau. Ne?
Haben wir noch mehr Musik? Lass mal schnell gucken. Klaus Apfel Ja. Auch so ein Fall, wo ich überhaupt nicht, wobei ich den Song ganz nett fand, so in der Vorbereitung. Jetzt hier, ich kenne von dem eigentlich überhaupt nichts.
Ich kenne da auch nicht viel mehr. Das waren die zwei Sachen, die bei uns auf den Samplern waren, aber ich finde den Sound so geil. Also das ist irgendwie so, so eine ganz, also ja, man muss es, glaube ich, einfach hören, so wie du jetzt, du hast es dir angehört, du findest es geil, also entweder man mag es oder nicht, deswegen will ich da auch nicht viel weiter zu sagen.
Aber ich kann dazu noch was sagen.
Hast du noch eine Geschichte?
Ja, der Titel, der Mann, der immer ans Telefon geht, der muss über dich sein, Daniel.
Der Mann, der immer ans Telefon geht. Die Zeit ist nett und der verpasst zu viel im Leben, denkt er eben, kann nicht allein sein, muss nicht allein. We'll be right back.
Tommy Boys with Nancy Guns. Ach nein, halt, Mensch.
Nein, aber ja, die Nancy.
Nancy Boys with Tommy Guns, die Trash Can Darlings nochmal und einer ihrer wirklich besseren Songs. Schönes Ding, gefällt mir.
Sehr schönes Ding. Also mein absoluter Lieblingssong vom ersten Album. Viele haben sich ja damals beschwert, dass das erste Album zu gleichmäßig klingt vom Sound her. Also die Jungs hatten damals nicht viel Geld, aber ich finde die Platte trotzdem sehr gelungen. Und also als Debütalbum, das zweite war aus meiner Sicht auch ein Ticken besser. Weiß nicht, ist auch Geschmackssache. Ich habe damals auch andere Reviews gelesen, aber ja, wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingssongs und ja.
Die Platten gab es ja damals dann auch in abgefahrenen Versionen, wenn ich nicht irre, ne?
Es gab rote nur drei.
Vinyl, rote, die erste LP, rote Vinyl mit Single dabei.
Ne, rotes Vinyl mit Poster, dann gab es nochmal schwarzes Vinyl mit schwarzer Single und blaues Vinyl mit blauer Single. Also lediglich drei Auflagen. Also das war jetzt ja auch, da hatten wir schon mehr.
Ich glaube, gab zwei davon, bin ich der Meinung.
Das kann sein.
Und die zweite LP war dann als Picture-Disc erhältlich mit einem Plektrum. Kann ich mich erinnern, ne?
Ja, ja. Und dann auch beschriftet, natürlich handnummeriert auf dem Plektrum. Wir haben versucht, auch in, ich sag mal, in der Label-Geschichte so ein bisschen alle Formate mal wollten wir mal ausprobieren. Das heißt, wir hatten ja LP, 10-Inch, Single, das hatten wir das ganze Standardprogramm in Anführungsstrichen durch. Dann hat man, okay, eine Picture-LP fehlt noch. Da haben wir einfach gedacht, okay, die Darlings-Platte bietet sich dann einfach an, macht optisch was her. Und ein Doppelalbum haben wir uns ja dann Hardluck Street geschenkt. Ja, also im Prinzip.
Und dann hattet ihr noch eine Sonderauflage für die Trash Can Darlings zum 10. Geburtstag gemacht. Clear Vinyl, 20 Stück.
Genau.
So, die Trash Can Darlings. Wir hätten als nächstes die Frage an dich natürlich. Nicht nur die Trash Can Darlings war logischerweise einer deiner Lieblingsbands. Wie ist es denn sonst so? Ich weiß zum Beispiel, dass du ein großer Kiss-Fan bist.
Also ich glaube, jeder hat ja so seine eine Band oder zwei, die er abgöttisch liebt und das ist halt bei mir Kiss. Bei dir sind es ja Generation X zum Beispiel, unter anderem. Nee, also Kiss, da lasse ich nichts drüber kommen. Ich glaube, also das ist so eine der Bands, die könnten machen, was sie wollen. Ich würde es immer abfeiern. Das ist so, da bin ich so ein kleiner...
Du warst vermutlich neulich bei der Abschiedstour.
Natürlich, mit der Family. Mhm. Mit Vater und Kinder, wie sich das gehört. So ein schöner Familienausflug, ja.
Boah, dann hast du aber richtig Kohle hingelegt. 120 Euro Eintritt
oder so? Nein, das war günstiger. Kiss sind noch relativ günstig. Ja? Ich glaube so um die 70, 80 Euro. Also relativ günstig. Man muss es immer relativ sehen. Ja. Also das ist so eine Band und die mich halt auch sehr geprägt haben, waren dritte Wahl dann in den 90ern. Damit bin ich halt aufgewachsen. Das ist auch so eine Band. Ich liebe die, ich vergötter die seit den ersten Tagen und die haben bis jetzt noch keine schlechten Songs, schlechte Alben gemacht. Das sind so, würde ich sagen, meine beiden großen Bands unter anderem, also die mich halt geprägt haben und die ich...
Und da bist du vermutlich dann auch Plattensammler?
Also ja.
Bei dritte Wahl wahrscheinlich jetzt eher wenig, aber bei Kiss kann man sich tot sammeln. Hast du denn eigentlich schon deinen eigenen Kiss-Sarg?
Noch nicht.
So was gibt's, ne?
Ja, ich weiß. Erstmal will ich mir das Kiss-Auto kaufen und dann damit gegen Baum fahren und dann in Saal kopsen.
Echt? So was gibt's?
Ein Kiss-Auto? Es gibt alles.
Ist ja unglaublich.
Klopapier über, also wirklich jeglichen Mist.
Wow.
Also Kiss versuche ich gar nicht erst zu sammeln, bei dritter Wahl dann eher. Da ist die Chance, glaube ich, realistisch, dass man dann irgendwann alle Platten hat.
Gibt's da überhaupt Raritäten?
Oh, na, so zwei, drei Sachen gibt's schon, die man so...
Na schön, dann lass uns nochmal einen von dir gewünschten, doppelt gespielten Song anmachen, Attila the Stockbrokers Barnstormer.
Ja, den Song jetzt einfach nur, weil, also von dem wir vorhin gehört haben, Kommandante Joe, das war so für seine Verhältnisse schon ein bisschen rockiger, punkiger und das erste Album von Barnstormer war schon viel experimenteller, also viel unterhaltsamer in Anführungsstrichen, dadurch, dass viel mehr Instrumente zum Einsatz gekommen sind und deshalb nochmal ein Song von Barnstormer, I Won't Run Away.
Wie der Herr befiehlt.
Shadow plays on my wall as I sit all alone.
Words in an empty room sound just as sweet as any tune. And if these will be my last, they'll be my own. So what if life's too short to catch every dream that could be caught? I've had more than my share coming true, and I won't run away from the things I believe to be right. And I won't walk out now on the things I believed all my life. They're gunning for mines in the land of the free, but they haven't got you and they haven't got me. Come what may, I won't run away. And all around I see an empty-eyed conspiracy of ignorance and selfishness and fear. I cross the channel and I sing the songs of England, and people ask me what is happening here. I tell them one day soon we'll rise and sing a different tune. But even if we don't, one thing I know is that I won't run away from the things I believe to be right. And I won't walk out now on the things I believed all my life. I still have a dream, it's there in my head, and I'll never go back on a word that I said. Come what may, I won't run away. They sit there at home with their heads in the sand. They'll check how they vote for 10 quid in their hand. Oh yeah, they got a video, they got a car, but they're still in a lottery. They ain't got that far. Oh, I dream of the day when they see through that corn. But even if they don't, I'll carry on. I believe to be right, and I won't walk out now on the things I believed all my life. They're gunning for mines in the land of the free, but they haven't got you and they haven't got me. Come what may, I won't run away.
Da war er nochmal, der Attila, der alte Stockbroker. Wir müssen jetzt leider ansagen, dass wir am Ende sind, Daniel. Aber wir haben ja noch was für die Hörer, da kommen wir aber gleich zu. Ich will von dir schnell noch wissen, steht irgendwas weiteres an für Eastside Records?
Also momentan gibt es da noch keine Pläne. Also es gibt sicherlich so eine Momente, wenn wir wieder sowas finden, wie halt Vize-Diktator oder irgendwas anderes, dass wir dann sagen würden, okay, das wollen wir jetzt unbedingt machen.
Ja, was ist denn, wenn jetzt Vize-Diktator ein Album machen wollen als nächster zum
dann
Beispiel?
Können wir sicherlich drüber reden. Ah. Also natürlich wollen wir aber vorher reinhören. Nein, aber da kann man sicherlich drüber sprechen und es gibt dann bestimmt noch eine Handvoll Bands, die wir auch machen würden.
Gibt's denn irgendwelche speziellen Wünsche, die also eine Band, die euch besonders interessieren würde oder so?
Also ich weiß nur, wenn jetzt Kiss mal anfragen würden, dann...
Ja, Kiss.
Nein, Quatsch. Okay. Also ich weiß nur, dass wir sind beide große Fans von Amy and the Sniffers. Das wäre jetzt zum Beispiel mal was, aber da, ich glaube, da jetzt ranzukommen ist ein bisschen utopisch, ein bisschen schwierig, aber ansonsten sind wir da, wie gesagt, völlig frei. Es muss uns beiden gefallen und das kann halt No-Name sein oder was Größeres. Wir lassen alles auf uns zukommen. Die letzte Platte hat ja auch nur 3 Jahre gedauert, bis die rausgekommen ist, von daher... Wir haben jetzt erstmal ein paar Jahre wieder
Ruhe. Ja, klar. Drei Veröffentlichungen in den letzten 10 Jahren, ne?
Na dann, also vor 2020, 21, 22 braucht keiner mehr mit was.
Aber rechnen. Der Vorteil ist, das müssen andere erstmal nachmachen, überhaupt was zu veröffentlichen.
Genau.
Und ihr habt es gewagt.
Und über 20 Jahre.
Ja, mit 10 Jahren Pause. Ihr habt noch Restbestände und deswegen hast du hier eine Überraschung für die Neurus-Hörer.
Genau, also ich so ein kleines Gewinnspiel. Wir werden ein nettes, kleines, schickes Paket packen mit ein paar Sachen, CDs, Vinyls, mal gucken. Wir werden uns da schon sicherlich ein bisschen was einfallen lassen. Einfach eine E-Mail an Nolti, an
punkrockoldie@aol.com.
Genau, und damit es nicht ganz so einfach ist, natürlich eine kleine Gewinnspielfrage. In die E-Mail bitte einfach reinschreiben, welche Nummern von Eastside Records sind denn nie erschienen? Also es gibt eine Doppelnummer und die ist nie veröffentlicht worden. Die würde ich gerne wissen.
Also so wie East 583
genau. Zum Beispiel.
Gut, diese Antwort bitte an mich. In dem Zusammenhang Namen, Adresse natürlich dazu schreiben, E-Mail, die würde ich automatisch haben. Die leite ich dann jedenfalls an Daniel weiter und der kümmert sich um alles Weitere. Richtig?
Richtig.
Na bitte. So ein Angebot möchte ich auch mal kriegen. Ja, ich möchte auch mal eine Platte geschenkt kriegen. ja, da würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall auch noch ansagen, dass ihr nämlich eine eigene Webseite habt und die geht?
www.eastsiderecords.de. Völlig alles, überraschend.
Alles zusammengeschrieben.
Alles zusammen, ohne Punkt.
Übrigens, was ich auch völlig vergessen habe zu fragen, wie kam es denn zu Eastside Records? Hat das was damit zu tun, dass ihr aus dem Osten kommt?
Nein, wir haben gewürfelt.
Dann ist auch das beantwortet. Eine Facebook-Seite gibt es vermutlich jetzt nicht mehr bei euch, oder? Doch.
Doch, Facebook haben wir auch.
Ja?
Ist alles verlinkt.
Gut, siehst du, das wusste ich nämlich überhaupt gar nicht. Ja, dann werden wir abschließend noch einen weiteren Titel aus der aktuellen Veröffentlichung von Eastside Records, nämlich Vize-Diktator mit der Single Schere. Daraus werden wir noch was spielen. Der Titel ist Wölfe. Und ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, jetzt endlich mal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Aber gerne doch. Also, ihr da draußen, bis nächste Woche. Winke, winke.